Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen in der 206. Folge der Creepy Hour.
Und es ist ja nicht nur in Anführungsstrichen eine 206. Folge. Herzlich willkommen zu unserem vierten Geburtstag. Heftig,
krass, oder? 4 fucking Jahre. Who would have thought? Huh? Not me, um ganz ehrlich zu sein.
Hat sie ein bisschen was getan seit damals?
Ein bisschen. Und ich finde es auch immer noch so lustig. Ich habe ja so ein bisschen dann auch in die alten Folgen mal reingehört. Und ich bin wirklich froh, dass sich da ein bisschen was getan hat. Weil sind wir mal ganz ehrlich, also die Anfänge, ich bin sehr überrascht, dass da Leute immer noch dran geblieben sind. Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ohne Witz, ich habe heute Morgen mal kurz in die allererste Folge reingehört. Und habe so die ersten 10 Minuten oder so einfach gegeben, weil ich es auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Und dann hast du ausgeschalten?
Ich habe einen wichtigen Anruf reinbekommen.
Ich glaub's auch.
Nee, war aber witzig.
Ja,
war aber
total.
Witzig. Ist es immer, wenn man da zurückblickt. Es klingt einfach anders vom Sound, vom Inhalt. Hat sich auch entwickelt, unabhängig jetzt von den beteiligten Personen.
Ja.
Auch inhaltlich ist man ja irgendwann in eine gewisse Richtung gegangen und so weiter. Und es ist ganz normal, dass sich sowas entwickelt. Aber es ist vor allem nicht normal, dass das gute Baby hier seit über 200 Folgen mehr oder weniger jede Woche neu am Start ist. Und das nur wegen dir.
Nein, schon wegen uns allen. Schon wegen uns allen, Wolfi.
Ja, aber komm. Weißt du, du stellst dich immer so ein bisschen links vom Thron und rechts vom Thron. Aber die Hauptarbeit mit der Recherche und mit allem und Social Media und der Pflege und das nach vorne bringen, das bist du. Und das kann man an so einem Tag ruhig auch mal erwähnen. Von dem her alle mal liebe Grüße an Bibi schicken und mal ganz kurz den Kopf neigen und Danke sagen für über 200 Folgen.
Vielen Dank. Ich kann sowas doch nicht jetzt.
Ich weiß, deswegen sagst du ja, alle anderen hätten das selber gesagt.
Vielen Dank. Nee, aber es ist auch total schön, dass wir es heute geschafft haben, weil, Wolfi, wie geht's dir denn eigentlich zu unserem vierjährigen Jubiläum? Du bist ja seit gefühlter Ewigkeit krank und du bist heute auch nicht ins Studio gekommen und schleppst diese tödliche Männergrippe mit dir rum. Wie geht's dir denn eigentlich?
Also ich möchte das jetzt nicht als einfache Männergrippe abtun.
Aha.
Es ist die Extremvariante einer Männergrippe, möchte ich meinen.
Aha.
Nee, es ist nur unfassbar nervig, weil es wirklich einfach nicht weggeht. Und so viele haben das im Moment, dass man es irgendwie wochenlang mit sich rumschleppt und es nie so schlimm ist, dass man jetzt wirklich lange flach liegt oder so. Aber man kriegt es nicht los. Im Moment bin ich in der Rumrotz- und Halsweh- und Hustphase. Am Wochenende war die Fieberphase. Die Woche davor hatte ich ja quasi keine Stimme. Also es geht alles munter hintereinander durch und mal gucken. Ich behaupte mal, bis Folge 300 hat sich das wieder gelegt.
Das wird mich sehr freuen. Ich vermisse dich schon ein bisschen hier im Studio, ne?
Ich war jetzt schon seit 3 Wochen oder so nicht mehr da, ne?
Ja, siehst du mal. An Halloween haben wir uns zuletzt gesehen.
Stimmt, es sind exakt 19 Tage heute.
Und wenn sie rauskommt, dann genau 3 Wochen. Das sind genau 21 Tage.
Darf nicht einreißen hier.
Ja, ja, guck an. Nee, 22. Nee, du musst jetzt einfach wieder fit werden,
ja,
damit wir hier wieder fröhlich munter weitermachen können. Und ganz neu, auch das war mein Geburtstagsgeschenk quasi fürs Vierjährige. Wir haben einen wunderbaren Werkstudenten in der Creepy Hour willkommen heißen dürfen. Also eigentlich ist er fast Star FM, aber das lassen wir jetzt mal hinten runterfallen. Aber der beteiligt sich ganz fleißig und arbeitet mit mir so ein bisschen zu und ich finde das richtig, richtig toll. Also Shoutout an Philipp, unser neuer Showpraktikant quasi.
Darf der dann auch bei dir im Sarg schlafen und auf allen Vieren dir gewisse Dinge bringen oder wie muss man sich euer Arbeitsverhältnis vorstellen? Ich habe euch noch nie zusammen gesehen, muss ich dazu sagen.
Also das ist schon ein bisschen frech jetzt, ne? Auf allen Vieren.
Ja, natürlich.
Natürlich darf der im Sarg schlafen, wenn er müde ist. Das biete ich aber allen Mitarbeitern und Kollegen an. Aber nee, ein ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Typ. Und freue mich, dass der jetzt so mit im Boot ist. Und werden wir bestimmt auch mal in die nächsten Folgen vielleicht mal so, wenn er dann da ist, weil da Studenten, weißt du, die haben so einen ganz fancy Stundenplan. Und wenn er dann mal hier ist und wir gerade aufnehmen, dann würde ich ihn auf jeden Fall auch mal offiziell in der Creepy Family vorstellen.
Wir haben ja heute ja später auch noch ein bisschen Content, ein bisschen Inhalt, eine besondere Folge. Da werden wir vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen, was wir dann mit Philipp dann in der Folge machen können. Aber mehr will ich noch gar nicht spoilern.
Keine Sorge, wie gesagt, wir haben natürlich was dabei, was thematisch auch passt. Aber ein bisschen zelebrieren muss man den Geburtstag schon, ne? Also
ja,
sonst wäre es ja kein Geburtstag. Und deswegen habe ich gestern auf Instagram auch mal so eine Fragerunde eröffnet und habe gesagt, hey, 4 Jahre Creepy Hour, was wollt ihr denn von uns wissen? Und dachte mir, es ist mal wieder Zeit für so ein kleines Q&A. Und tatsächlich kamen da wieder ganz, ganz, ganz tolle Fragen rein. Und wenn du Bock hast, Wolfi, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt so die nächsten 15 Minuten, je nachdem wie ausufernd unsere Antworten werden, mal so eine kleine Fragerunde und dann gehen wir in den richtigen Content. Hast du Bock?
Klingt nach einem Plan, ja, sehr gern.
Okay, ich fange jetzt einfach mal, ich habe einfach alle Fragen mal rausgezogen und ich fange einfach mal an. Der schlechteste Horrorfilm, den ihr je gesehen habt?
Meiner ist noch gar nicht lang her, den habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, gesehen. Der läuft aktuell bei, jetzt muss ich überlegen, Sky Wow, glaube ich, und der heißt...
So schlecht gleich, ja?
Wie hieß denn der nochmal?
Um was ging's denn?
Oh Mann, ich habe den Namen vergessen. Mit diesem Teddybär auf dem Logo.
Imaginary.
Imaginary, dankeschön. Imaginary, ein unfassbar unnötiger Film, weil er überhaupt nichts der Horrorwelt hinzuzufügen hat. Einfach nur so ein paar Klischee-Geschichten, die man über die Jahre 100 Mal gesehen hat, hintereinander gereiht. Ein paar halbgare Gruseleffekte, die aber nicht wirklich gruselig sind. Ist ja auch eher fast schon Fantasy-like, das Ding. Einen netten Story-Twist in der Mitte, okay. Aber ansonsten hat er absolut nichts zu bieten. Und dafür, dass relativ viel Werbung um den Film gemacht wurde, mir der Trailer ständig angezeigt wurde und so weiter, fand ich den echt schlecht.
Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Das Schandmal, das ich bin und Frotzlet, wie ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, das ist eine Blumhouse-Production, oder?
Ist es auch wirklich, ja. Surprise, surprise.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen, wenn es sowas sehr Aufgeweichtes ist, weil momentan kommt da irgendwie nicht so viel Gutes.
Was ist bei dir?
Als ich die Frage rausgezogen habe, habe ich schon überlegt, aber ich habe eine ganz klare Antwort, weil ich so pissed war, als ich den Film geguckt habe. Jeepers Creepers Reborn. Ich habe mich so auf Jeepers Creepers gefreut, auf diese Fortsetzung. Ich glaube, ich habe den ersten Teil so mit 16 oder 15 gesehen und mich hat der nachhaltig geprägt und ich fand den richtig unheimlich und richtig gut. Und dann kam Reborn und der hatte so schlechte Effekte, so KI-Effekte. Und das war so ein Film, da war ich kurzzeitig echt verführt, auszuschalten, was ich normalerweise nie mache bei Horrorfilmen. Aber da war ich im Nachgang wirklich so sauer, dass ich kurz davor war, einen Leserbrief zu schreiben oder eine Mail oder irgendwas. Und das heißt schon, ich hasse sowas normalerweise. Aber der hat mich richtig hart abgefuckt. Der war so schlecht und es war so eine richtige Schande einfach. Ja.
Ja, vor allem, wenn man eine Erwartungshaltung hat, die dann nicht erfüllt wird, dann ist es einfach doppelt schlimm.
Ist bei Remakes, bei Sequels, ist immer ein bisschen schwierig, weißt du? Und dann kann ich auch mal drüber hinwegsehen, wenn mal eine Fortsetzung nicht so dolle war. Aber das war eine Frechheit. Das war eine absolute Frechheit. Aber nun gut. Willst du die zweite Frage machen?
Wenn ihr nur einen Film aussuchen dürftet, welcher wäre euer absoluter Liebling? Boah, das ist aber auch schwer.
Ja, aber wir bleiben jetzt schon bei Horror, oder?
Ja, schon.
Naja, ist ja easy.
Nein, das ist eben nicht. Man kann nicht immer nur diesen einen Film nehmen.
Ja, ist voll easy. Was spricht denn dagegen? Ist halt einfach der beste Film, der jemals produziert wurde.
Es ist ja auch einer der größten Klassiker, jetzt auch mal unabhängig vom Horrorgenre. Es hat ja diese Breite, dass es auch außerhalb vom Horrorgenre genauso angesehen wird. Aber, ich weiß nicht, du nimmst den halt immer, wenn es irgendwie geht. Deswegen dachte ich, können wir der Sache was Neues hinzufügen heute.
Da ist man halt true to the bone. So ist es halt mit Fans.
Ich meine, die Musik ist natürlich allein schon so gut, dass man nur wegen der Musik nehmen könnte.
Müssen wir das jetzt aufklären oder muss ich jetzt sagen, dass Halloween 78 ist?
Nee, du musst Halloween nicht in den Mund nehmen. Das haben die anderen, glaube ich, auch so begriffen. Aber es ist eine schwierige Frage. Nur noch ein Film. Sprich, es muss ja auch einer sein, der immer wieder Spaß macht. Boah.
Siehst du, wärst du ein richtiger Hardcore-Fan, dann hättest du solche, müsstest du dir jetzt solche Fragen gar nicht stellen.
Das ist richtig. Also ich wäre aber auf jeden Fall auch so bei diesen 80er-Filmen, weil die heute so diesen gewissen Trash-Unterhaltungsfaktor mitbringen. Es geht nicht darum, dass du die Schockmomente nochmal erlebst oder was weiß ich, sondern das ist einfach gute Unterhaltung, die auch ein bisschen witzig ist und trotzdem schöne Effekte hat. Von dem her, dann nehme ich jetzt einfach den ersten Freddy, weil wir ihn kürzlich auch erst hatten, um diese Richtung zu bleiben.
Ich wusste es.
Ja, dann bleiben wir bei Freddy.
Ich habe jetzt gedacht, entweder nimmst du Jason oder du nimmst Freddy. Aber ja, okay, gut, Handshake, passt. Mikey und Freddy, it's a team. Okay, dann nächste Frage. Wann macht ihr endlich mal eine Live-Übertragung, wo man euch beim Aufnehmen zusehen kann? Ja, Wolfi, wann machen wir das denn?
Das wollte ich heute machen. Ich wollte das wirklich heute machen in dieser Folge wegen Geburtstag und bla bla bla, aber ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich nicht vor Ort bin.
Das kannst du jetzt schon sagen, während du in deinem Homeoffice sitzt, ne?
Also ich kann mich hier filmen, aber das wäre glaube ich nicht so spannend für alle.
Nee, also man muss jetzt dazu sagen, sowas ist ja immer nicht so einfach. Also wir haben es auf jeden Fall geplant und wir sind da auch im regen Austausch mit einem sehr, sehr tollen Partner von uns, schon seit mehreren Monaten. Und eigentlich hätten wir das auch für September geplant, beziehungsweise für Oktober, September, Oktober. Aber dieses Jahr war dann irgendwie zum Schluss raus, ich weiß, wir sagen das echt oft, aber ganz schön hektisch. Und wir haben ja auch noch andere Projekte radiobezogener Natur, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit einfordern und zeitintensiv sind. Und deswegen ist es tatsächlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weil wir dann einfach keine Kapazitäten mehr hatten. Und wenn, dann wollen wir es ja gut machen. Und auf so eine Live-Übertragung muss man sich halt auch wirklich, wirklich gut vorbereiten, weil wenn du dich da verhaspelst, dann verhaspelst du dich halt, ne? Dann kannst du nichts rausschneiden.
Willst du etwa sagen, dass es normalerweise in den Aufnahmen der Folge gewisse Versprecher gibt, gewisse, oh, wart mal und ups, mein Handy klingelt und das ist passiert und hier ist was schief und die Technik setzt aus? Nein, bei uns doch nicht.
Nie, deswegen wird es im Anschluss dieser Folge auch wieder mal so ein Outtakes-Best-of geben.
Stimmt, da freue ich mich auch schon drauf, weil da kommen eigentlich immer die Sachen rein, die man eben nicht hört.
Ja, weil du das manchmal aber auch vergisst, wenn du nicht so weit bist und dieser Satz noch nicht gesagt wurde, hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour, dann bist du noch im normalen Modus. Deine Stimme verändert sich schon auch mit diesem Satz. Also bei mir ist es zumindest so.
Bei mir glaube ich auch so ein kleines bisschen zumindest. Es ist eine andere Stimmung. Wenn das rote Licht angeht, dann ist die Magie da.
Genau, die On-Air-Lampe ist an, ne? So, genau, ja. Und aber wenn das vorher eben nicht der Fall ist, dann passieren schon mal lustige...
Etwas.
Ja, wir sind manchmal ein bisschen unkoordiniert. Aber geht ja auch, ja.
Frage Nummer 1, 2, 3, 4... Gute Frage. Ladet ihr Missy mal als Gast ein?
Wollen wir unbedingt, ne?
Ja, spricht nichts dagegen. Ist immer gerne hier.
Sehr. Und sie kommt auch ganz oft im Sender vorbei und wir treffen sie auch ganz oft. Nur zu der Aufnahme ist sie irgendwie selten hier. Oder wenn wir dann mal zufällig ins Studio gehen, ist ja auch ein normaler Arbeitstag, wo Menschen auf Arbeit sitzen. Und nur weil wir zufällig unsere Arbeit in einem Radiostudio haben, heißt es ja nicht, dass jeder andere da immer Zeit hat. Aber sollten wir auf jeden Fall mal machen. Und wie gesagt, also privat hängen wir super viel zusammen ab. Und ich sehe sie heute lustigerweise auch erst wieder. Ich frage sie heute Abend gleich mal.
Mach mal.
Und werde sie dann mal höflichst mit rotem Teppich ausgerollt einladen, uns mal wieder in der Creepy Hour zu besuchen.
Klingt nach einem Plan.
Sehr gut. Welche Folge wollt ihr unbedingt noch machen, also themenmäßig? Ja, Wolfi, was willst du denn machen?
Ich finde ja, dass es mittlerweile gar nicht immer so einfach ist, weil nach über 200 Folgen hat man ja die ganz großen Klassiker durch. Man hat auch diese ganzen Klischee-Themen in Anführungsstrichen schon durch. Deswegen wird es ja durch und durch von Woche zu Woche jetzt nicht einfacher, die richtig krassen Themen rauszusuchen. Da steckst du ja viel Zeit rein, um auch mal gewisse Fälle und so weiter zu finden, die jetzt eben nicht jeder auf dem Schirm hat. Deswegen ist das gar nicht so eine einfache Frage. Oder hast du irgendwas, woran du Jahre arbeitest, nur noch nicht vollendet hast?
Also worauf ich mich unfassbar freue, gibt viele Fälle, gerade im True-Crime-Bereich, die mich verfolgt haben oder die mich sehr, sehr lange beschäftigt haben. Aber der Idaho-4-Mord, also die Studenten, die da umgebracht wurden, das ist so mein Roman Empire, ne? Also über diesen Fall denke ich mindestens einmal in der Woche nach. Und Brian Koberger, der Hauptverdächtige, der sitzt ja noch in U-Haft und die Verhandlung wird nächstes Jahr stattfinden, also 2025, wenn sich da nicht nochmal was verschieben sollte. Und da in diesem Themenfeld, ich weiß, wir haben die Folge dazu schon gemacht, aber ich will unfassbar viel noch aufarbeiten, weil das ist das erste Mal, dass es so ein, ja, wie so ein Real-Timeline-Fall ist irgendwie. Also die Creepy gab's schon, als dieser Fall passiert ist oder diese Morde passiert sind. Dann die Aufarbeitung, dann dieses Verfolgen mit, okay, was ist da eigentlich passiert? Gibt's einen Suspect? Dann, ja, es gibt jemanden, der verdächtigt wird. Plus, die Verhandlung steht noch bevor. Und deswegen ist es so ein bisschen noch meine, also da gucke ich schon immer jede Woche bei Court TV und so und verfolge das einfach richtig, richtig dolle. Und freue mich tatsächlich dann nächstes Jahr dann nochmal hoffentlich eine Folge drüber machen zu können, in der wir endlich die Antworten bekommen, auf die wir ja alle auch in der Folge irgendwie schon so gewartet haben und da, wo man so unbefriedigt zurückgelassen wird, weil man einfach wissen will, was da verdammt nochmal passiert ist. Also das ist so ein bisschen mein Go-To-Fall für das nächste Jahr. Und ansonsten finde ich es immer super spannend, Sachen zu machen, zu denen es in Deutschland noch nicht so viel zu gibt. Also es gibt ja Fälle, da hat irgendwie jeder Podcast schon was drüber gemacht und es gibt 500.000 YouTube-Videos. Ich finde es aber eigentlich immer ganz spannend, die Fälle aufzugreifen, die noch keiner in Deutschland gemacht hat. Weil ich finde, das ist immer so ein bisschen, weißt du, wir haben so viele True-Crime-Junkies irgendwie in der Community und da müssen die auch nicht alles irgendwie 8-mal-Kredenz bekommen. Und dann finde ich es immer ganz schön, so Fälle zu finden. Und ich glaube, ich habe da mittlerweile so ein paar Quellen, zum Beispiel Explorers oder so, die einfach auch nochmal so einen anderen Blickwinkel geben und das dann alles mit verschiedenen Quellen dann zusammenzutragen und irgendwas zu machen, was du noch nicht 500-mal gehört hast, finde ich immer ganz spannend.
Ich würde noch gerne eine Wissenschaftsfolge nächstes Jahr machen.
Eine Wissenschaftsfolge über Paranormales?
Nee, mit einem Studiogast, der deutschlandweit bekannt ist und mit seinen Vorträgen auch kleinere und größere Hallen füllt.
Du willst Dr. Benecke einladen?
Ja.
Das habe ich auch schon probiert.
Hat nicht geklappt. Ich habe zumindest lange mit ihm telefoniert und mal fürs Radio so ein paar Sachen aufgenommen. Und da ist er immer ganz gut erreichbar. Ist nur immer schwierig, ihn so zu kriegen, dass man ihn wirklich mal so eine Stunde verhaften kann oder so. Aber vielleicht...
Dann ruf ihn doch mal an und sag so, hey, Marc, wie sieht's denn aus?
Wir könnten ihn einfach auch stalken. Ich meine, er ist ja ständig auf Tour mit seinem Programm. Und wenn er dann an dem Tag in der Stadt ist, dann warten wir einfach vor der Location, schnappen wir uns mit zwei Mikros, setzen uns in irgendwelche Maden rein und dann machen wir eine schöne Folge.
Soll ich dir jetzt mal was verraten? Ich wäre nächste Woche bei Dr. Benecke im Vortrag gewesen.
Aber?
Ich habe auch schon eine Karte gehabt. Ich muss nach Berlin fahren, geschäftlich.
Ah, oh nein.
Ja. Und musste jetzt meine Freunde zurücklassen, die extra, wir haben 4, 5 Leute, wir haben Karten gekauft. Und dann gucke ich so in meinen Terminkalender, so wie das halt immer so ist, weil wir haben das letztes Jahr gekauft. Und dann war ich bei den Freunden zu besuchen, die meinten dann so, ja, hey, am so und so vielten. Und ich check so und denke mir so, ja, fuck. Also von daher geht der Plan schon mal nicht auf. Also ich habe das jetzt schon von so vielen Leuten gehört, mit denen ich gesprochen habe. Ach, den kenne ich, der ist nett.
Ist so.
Aber irgendwie, ne? Also dann ist es jetzt deine Aufgabe, den Herrn Dr. Benecke einzuladen. Gut.
Okay, das ist mein Ziel für 2025, dass wir da zusammen in irgendeiner Folge zusammenkommen.
Sehr schön. Aber so allgemein bleiben wir mal bei Gästen. Ich gerätsche jetzt einfach mal ins Q&A rein. Wen hättest du denn noch gerne so zu Gast? Untote ausgeschlossen.
Boah, ist schwierig. Ich glaube, es ist immer super spannend, wenn man wirklich die Experten da hat, die man sonst nur zitiert und über die man sonst nur berichtet bei diesen ganzen True Crime Filmen. Also die Leute, die wirklich tief eintauchen, die wirklich Sachen ans Licht gebracht haben, die so super tief in der Materie stecken, weil das gibt, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf diverse Themen. Also von dem her allerlei Experten zu Sachen rund um die Themen, die wir eh Woche für Woche behandeln.
Ihr weißt gar nicht, wie oft ich schon in Gesprächen war, wenn irgendjemand mal von einer Veranstaltung oder so, habe ich mal mit einem Staatsanwalt tatsächlich gesprochen und ich war auch sofort, können wir dich? Nee. Aber geht, nee.
Ja, schwierig
so,
dann, ne?
Also die können ja immer alle nicht so, also zumindest auch nicht über Fälle und sowas sprechen und dann ist es ja schon wieder so, dann wird schon wieder so abstrakt, weißt du? Und das finde ich, aber was ist denn mit Promis oder mit Gästen, also allgemein auch aus Musik und Fernsehen und Film und Horror und weiß ich nicht.
Du, weißt du, wenn ich allein an dein Interview mit Corey Taylor denke und wie ihr da fleißig über Horrorfilme gesprochen habt, was ja auch mega war, also an sich kann jeder gerne mal vorbeikommen, der ein Herz hat für Horror und True Crime und Mystery und ja, einfach mal auf dem Nähkästchen plaudern und gerne auch von den eigenen Erlebnissen.
Ja, ne? Ich bin ja seit der letzten Charity, bin ich im stetigen Austausch mit dem Guido von den Donuts, der unbedingt mal vorbeikommen will, aber ständig auf Tour ist.
Ja.
Weil Ingo hat jetzt auch einen paranormalen Podcast mit seiner Frau zusammen, finde ich total schön. Und genau, den würde ich unglaublich gerne noch einladen. Und mein All-Time-Favorite, und ich werde ihn irgendwann in die Creepy bekommen, da bin ich mir sicher, weil wir manifestieren das jetzt einfach. Ich will fucking Rob Zombie in der Creepy Hour haben.
Ach so.
Ganz ehrlich, wenn man mit Corey Taylor schon mal sprechen durfte, dann ist jetzt Rob Zombie auch nicht mehr so weit entfernt, oder?
Wir geben uns Mühe.
Ja. Also das wäre jetzt über unsere Connections, weil sowas wie Tom Savini oder so, das ist ja total utopisch. Super utopisch.
Naja, was heißt utopisch? Zumindest utopisch persönlich im Studio. Aber wir unterhalten uns jetzt auch und haben 200 Kilometer zwischen uns.
Das stimmt.
Also sprich, auf dem Wege würden wir es ja vielleicht hinkriegen.
Das stimmt, das stimmt. Jetzt nochmal ganz kurz ein Shoutout, weil wir gerade über Gäste sprechen. Ich war auch zu Gast in einem Podcast und zwar bei The Vegan Satanist. Und die Folge, die ist seit Mittwoch draußen, also hör da gerne mal rein. Shoutout an Laurent. War sehr spannend. Wir haben eine Stunde einfach so gequatscht über Satan und die Welt, sage ich jetzt schon mal, weil das passt sehr gut. Also hör da auch gerne mal rein. Ich finde es immer spannend, wenn es so Crossover-Geschichten gibt, ne?
Ja, total.
Ist immer cool. Gut, aber ich glaube, mit unseren 15 Minuten kommen wir nicht weiter. Machen wir die nächste Folge.
Was war bis jetzt die schönste und schlechteste Erfahrung während der Arbeit am Podcast?
Da fangen wir an.
Naja, die schönste Erfahrung ist relativ einfach. Man steigt neu ein als neue Stimme, als neues Gesicht in so einen Podcast und kriegt dann doch relativ schnell positive Resonanz. Also man weiß ja nicht, ob es funktioniert oder nicht, ob es ankommt oder nicht, ob dich die Leute aufnehmen oder nicht, ob sie es komisch finden. Und da kam so viel positives Feedback zurück. Das ist natürlich super und das Bauch pinselt und das habe ich sehr, sehr gern angenommen.
sehr, sehr schön. Das ist doch toll. Mich freut's auch sehr, dass du da bist. Immer noch. Ich habe dich sehr, sehr lieb und habe dich sehr gerne als Co-Host bei mir an der Seite. Wir arbeiten ja so auch schon sehr viel zusammen.
Moment, du hast meine schlechteste Erfahrung noch nicht gehört.
Ich wollte es einfach übergehen. Nein, was war denn deine schlechteste Erfahrung?
Habe ich bis jetzt noch nicht. Ich glaube, die schlechteste, die ich immer im Kopf habe, ist, dass wir aufnehmen und man schneidet alles, bereitet alles vor. Das ist auch manchmal relativ nah am Release und dann kackt alles ab und die Folge ist weg oder sowas. Also das ist immer so diese Horrorvorstellung im Hinterkopf, aber ist bis jetzt nicht eingetreten und ich gehe mal davon aus, das wird auch heute gut gehen.
Ja, glaube ich auch. Also ich hoffe zumindest. Du regelst es ja dann immer.
Irgendwie, ja.
Ja, da bin ich sehr froh, dass du das produktive Mastermind hinter der ganzen Abmischerei und Schneiderei bist. Ich könnte es überhaupt nicht. Boah, ich weiß es gar nicht.
Bei dir weiß ich es schon.
Was das Schönste oder Schlechteste war?
Das Schlechteste.
Das Schlechteste, weißt du?
Naja, als du eingesprochen hast und nicht gemerkt hast, dass du live bist.
Das stimmt.
Wir sind ja in einem Radiostudio und an dem Pult, an dem Bibi gerade steht, machen wir auch die normalen Radiosendungen. Wenn man da auf den einen falschen Knopf drückt, dann hört dich halt jeder live im Radio. Und wenn man da aber dann eher irgendwelche creepy Sachen quatscht oder so, dann sorgt das durchaus für Irritation, wie wir festgestellt haben.
Ich finde, das war ein grandioser Promo-Move.
Mhm, vor allem so während der Musik und so.
Jeder hat gedacht, sein Radio ist besessen. Ich finde, das war schon klug. Nee, tatsächlich. Aber schön ist natürlich alles dran, ne? Dass es mal stressig ist oder so. Das haben wir ja schon öfter mal gesagt. Das ist natürlich auch viel Arbeit. Aber ich mache es immer noch super gerne. Es ist immer wieder schön, Leute zu treffen. Ich hatte das gestern auch. Ich habe eine Bekannte aus Berlin abgeholt, weil die zu Gast in Nürnberg war. Und die meinte dann, eine Arbeitskollegin von mir, die hört total gerne die Creepy und die würde ich gerne kennenlernen. Und ich finde es immer total schön, wenn dir Leute auf so eine Art und Weise begegnen, dass die ja das Gefühl haben, die kennen dich.
Ja, ja, total.
Weil wir jeden Freitag miteinander verbringen oder wann auch immer du uns da hörst. Und die sind dann immer alle so herzig und so, ja, so total nett einfach. Und das finde ich tatsächlich zwischenmenschlich immer so schön, dass man bei Leuten irgendwas auslöst, nur weil man irgendwas in ein Mikrofon babbelt. Und das finde ich immer super, super schön.
Das musste ich damals im Radio auch kennenlernen. Das fand ich total, also den Gedanken hatte ich am Anfang gar nicht, als das mit dem Moderieren anfing und so weiter. Aber irgendwann wurde ja mal klar, dass du für manche Leute zumindest dann irgendwann mehr bist als einfach nur eine Stimme. Weil du wirst zu so einer Routine, zu so einem Stück Alltag, in dem man zum Beispiel auf dem Heimweg von der Arbeit die Creepy gerne hört oder eine bestimmte Radiosendung hört oder sowas in der Art. Und dann gehörst du zu dem Teil einfach dazu. Und da baut sich tatsächlich so eine Art Beziehung auf. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Face-to-Face-Beziehung. Aber das ist eine schöne Sache und ist auch eine positive Sache durch und durch. Aber die kann auch erstmal ein bisschen verwirren, weil manchmal stehen ja wirklich Leute vor dir mit großen Augen und so nach dem Motto, hey, hier bin ich.
Ja.
Kennst du mich nicht? Also, ne? Das ist immer wieder witzig.
Finde ich auch immer schön. Absolut. Also geht mir da ganz genauso. Finde ich auch schön. Finde ich schön irgendwie. Ja, da so eine Connection irgendwie zu allen Leuten zu haben und die schlechteste, also ganz ehrlich, so richtig schlimm war jetzt zum Glück noch gar nichts, aber wie gesagt, also das mit dem Mikro, das war sehr unangenehm.
Ich fand's witzig.
Das war ja eine schöne Anekdote. Ich habe dann auch gleich kurz mal gecheckt, da hab ich mir so, kriege ich jetzt Ärger oder so, aber nee, hat keinen gejuckt.
Seitdem bist du auch ganz entspannt mit dem Thema, nicht wie vor dieser Folge, bist du jetzt ja nicht extra noch jemanden losschicken gegangen, ob auch wirklich draußen nichts zu hören ist, bevor wir loslegen. Jedes Mal.
Na, das Ding ist, ich mache hier kein Radio, ich bin ja für das ganze Backoffice-Zeug zuständig so und hier sind so viele Knöpfe und so viele Schalter und normalerweise stehst du auf dieser Seite und ich sitze einfach nur da drüben und rede in mein Mikrofon und wenn ich das dann machen muss, dann ist es immer so kurz Panik.
Apropos Backoffice, da passt ganz gut die nächste Frage dazu. Wird es mehr creepy Merch geben?
Mit Sicherheit.
Schon, oder?
Also ich finde es auch nach wie vor immer noch geil. Ich war letztens auch irgendwo unterwegs und dann kam mir auch jemand mit meinem Shirt entgegen. Liebe Grüße an Pierre, der hat das dann auch noch gleich gepostet. Der hat an demselben Tag auch noch Missy getroffen. Und genau, dann waren wir so unterwegs und dann sagt er, schon witzig, dass du neben mir stehst und ich habe einfach dein Gesicht auf meinem T-Shirt. Das finde ich immer noch sehr, sehr lustig. Und deswegen, also es ist natürlich immer ein finanzieller Aufwand, sowas produzieren zu lassen. Aber da ihr alle so fleißig kauft, können wir dann natürlich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal nachlegen. Und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass es immer wieder unterschiedliche Sachen gibt und dass man da einfach auch mal die Möglichkeit hat, wenn einem das eine nicht so gefallen hat, dass vielleicht das nächste dann was für einen ist. Und unsere Bauchtaschen finde ich immer noch das Highlight übrigens. Das haben ganz viele immer dran. Ich habe die auch immer dabei, wenn ich jetzt auf Festivals oder Konzerte gehe. Und ich finde die unfassbar praktisch. Aber ihr könnt uns gerne mal Vorschläge schicken, was du gerne hättest. Also mit welchem Creepy Hour Merch würdest du denn gerne rumlaufen? Ne? Man ist immer so klassisch auf T-Shirt und Hoodie und so. Aber Tassen, ich weiß, Tassen sind ein großes Thema.
Immer.
Tassen könnten wir nächstes Jahr mal machen. Immer. Aber vielleicht gibt's noch irgendwas anderes Cooles, was wir nur so gar nicht am Schirm haben.
Schick mal rüber, creepyhour@starfm.de in den Socials einfach bei uns in die DMs sliden. Habe ich das gut gesagt?
Ja, man merkt, dass du viel zu viel mit Chris sprichst.
Ja, das ist wohl so. Ja, schick uns einfach gern rüber. Wir freuen uns immer über Nachrichten, die reinkommen, egal auf welchem Weg, auch über die Social Media Sache von Bibi direkt oder wie auch immer. Also kontaktier uns einfach.
Ja, schreibt auch gerne mal Wolfi direkt, ne? Weil ich sitze ja an der Creepy Hour Front.
Ich guck halt nur einmal im Monat nach, aber sonst ist alles gut.
Ist ja egal. Gut, was war für dich und Wolfi der witzigste oder absurdeste Beitrag? Da geht's wahrscheinlich jetzt um die Hörerfolgen.
Ich denk nochmal drauf rum, fang du schon mal an.
Also ich glaube, am absurdesten war meine Geschichte, die konnte ich gar nicht mit reinnehmen, weil das einfach so viele Triggerwarnungen gehabt hätte, mit sexueller Gewalt. Da waren auf jeden Fall Aliens involviert. Und die Person hat sich da sehr geöffnet und wir haben dann privat drüber gesprochen. Also das war nicht witzig und es war nicht irgendwie verrückt oder so. Es war einfach nur so, wow, also ich habe noch nie so eine krasse Story irgendwie zugetragen bekommen. Und es passiert öfter mal, dass Leute irgendwie sagen so, ich will gar nicht, dass es in die Hörerfolge kommt, aber ich wollte es mit euch teilen. Und ich glaube, da gibt's viele, viele Geschichten, da wo ich mir oft denke, wow, oder dass du dann auf uns zukommst und uns das einfach so erzählst, obwohl es dich total beschäftigt. Und ich merke auch ganz oft, dass es manche Leute so ein bisschen peinlich berührt, wenn sie sowas erzählen. Ich finde es dann aber immer total schön, dass wir so eine Vertrauensbasis hier aufgebaut haben. Also auch wenn die sagen, nicht in die Hörerfolge, dann kommt die nicht in die Hörerfolge. Aber deswegen können wir ja trotzdem drüber reden oder drüber schreiben. Und ich glaube, solche Beiträge bleiben dann immer hängen. Und witzigste?
Naja, da kann man, wenn wir von den Hörerfolgen mal weggehen, bin ich natürlich sofort bei den Verschwörungstheorien.
Ach so,
weil
ja.
Da waren ja so absurde Sachen dabei und ich glaube, niemand nach der Folge kann mehr auf Leitungen Tauben sehen, ohne an, naja, du weißt schon zu denken.
Voll der Running Gag bei uns geworden, ne?
Ja.
Richtig gut. Ja, das stimmt. Die Verschwörungstheorien sollten wir übrigens auch bald mal wieder eine Folge drüber machen. Was hältst du denn davon?
Ja, da hatte ich auch Bock drauf. Die mag ich.
Finde ich gut. Die ziehen sowieso immer und die sind auch zu 90% witzig, wenn sie manchmal einfach auch nicht so traurig werden, wenn man wüsste oder weil man weiß, wo sie herkommen. Und ansonsten, ich überlege gerade, es ist auch so schwierig, diese ganzen 200 Folgen nochmal Revue passieren zu lassen, was da alles so passiert ist. Aber es gibt auf jeden Fall ganz oft irgendwelche Sachen, die wir geschickt bekommen. Auch so Reels oder so auf Instagram oder auf TikTok, wird uns dann von TikTok weitergeleitet. Ist immer sehr lustig, was für ein Austausch da stattfindet. Und es gibt auch so eine ganz, ganz kleine Community von der HorrorCon. Da war ich mit ein paar Creepies. Wir haben auch so eine eigene Instagram-Gruppe. Fühlt euch mal alle gedrückt. Das geht ins Allgäu, nach Niederbayern, Nürnberg, also da waren Leute von überall irgendwie mit dabei. Da ist super viel Lustiges passiert und ich finde es immer schön, wenn so Insider-Witze dann irgendwie hochkochen. Und ja, das macht's doch auch aus. In der Community darf auch gelacht werden, auch wenn es um so bierernste Themen oft geht.
So, letzte Frage. Gibt es wieder ein Kinodate?
Da warst du noch nicht da, wa?
Nee, also ich war da, aber noch nicht drin.
Nicht in der Creepy. Ja, das war schon sehr cool. Müssten wir auf jeden Fall mal wieder machen. Wir müssen allgemein mal gucken. Wir haben ein paar tolle Anfragen von Kooperationspartnern bekommen. Und da könnten wir auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr, sondern nächstes Jahr vielleicht 2, 3 Sachen machen und vielleicht auch mal verteilter. Also wie gesagt, wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in den Moviepark fahren. Das können wir schon mal festhalten, dass die Leute aus NRW sich dann da vielleicht zusammentun, dass wir da dann so ein Fan-Treffen oder Community-Treffen machen und Berlin und Nürnberg wird auf jeden Fall auch was machen. Kino wäre aber auf jeden Fall, also mit Fantasy-Filmfest ja sowieso, da sind wir ja fester Partner, auch fürs nächste Jahr, Spoiler. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da vielleicht mal einen Saal creepy-technisch füllen. Wäre doch auch ganz cool.
Wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden und versorgen dich rechtzeitig mit allen wichtigen Infos. Von dem her Folge der Starfilm Creepy Hour in den Socials.
Du bist richtig gut geworden in sowas, ne? So ein richtiger Scheiß-Influencer.
Ja. Habe ich im Radio gelernt. Ist gar nicht so weit weg am Ende.
Liken und kommentieren nicht vergessen. So, aber nun gut. Also ich finde, das passt jetzt auch mit Zelebrieren und du stirbst schon wieder, du musst schon wieder husten und hast dich gemutet. Ich sehe es. Ich sehe dich, Wolfi.
Nicht verraten.
Aber damit wir jetzt mal aufhören, nur über uns zu labern, wollen wir natürlich auch noch ein Thema heute mit in diese Folge reinbringen, die wir schon mal so ein bisschen angerissen hatten. Und das ist auch ein Thema, das mich seit Jahren wirklich beschäftigt und das auf YouTube jetzt auch seit letztem Jahr richtig durch die Decke geht. Denn es ist maximal unangenehm, verdächtig und vor allem besorgniserregend. Und die Rede ist von McCamey Manor und dem Mann dahinter, nämlich Russ McCamey.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Vielleicht sagt dir der Name schon was. McCamey Manor ist bzw. war eine Horrorattraktion, die ursprünglich aus San Diego kam und zuletzt in Summertown, Tennessee ansässig war.
Horrorattraktionen kennen wir ja alle. Also egal ob Horrorhaus, Maze, Spukhaus, das Prinzip ist ja eigentlich immer gleich. Und ich liebe ja sowas auch. Man geht durch so eine Kulisse, wird von geschminkten Darstellern erschreckt und hat halt einfach eine gute Zeit, wenn man sowas mag. Das Prinzip ist simpel, aber effektiv, aber vor allem halt immer harmlos. Also du gehst immer in ein Haunted House, weil du weißt, du kriegst zwar diesen Nervenkitzel und diesen Thrill, aber es passiert ja nichts. Hier gibt es natürlich Unterschiede. Es fängt schon an mit der Intensität. Wie krass ist das Setup? Wie blutig die Darsteller? Darfst du berührt werden? Darfst du angeschrien werden? Kannst du als Gruppe durch oder musst du vielleicht sogar einzeln durch? Also das sind alles so Feinheiten. Und im Grunde ist das wie bei Filmen. Manchmal gibt's Rankings oder sogar Altersbeschränkungen. Und daraufhin kann man dann schon immer ganz gut einschätzen, wie heftig das Erlebnis wird. Bei McCamey Manor war das Erlebnis aber eher ein echter Überlebenskampf, denn hier stellte sich nicht die Frage nach einer guten Zeit, sondern vielmehr, wie viel du als Person ertragen willst und vor allem auch kannst. Und genau deswegen ist diese Horrorattraktion seit vielen Jahren so unfassbar umstritten.
McCamey Manor wurde vom einfachen Haunted House zu einer extrem verstörenden Erfahrung, bei der die Grenze zwischen Unterhaltung und Folter stetig überschritten wurde. Und so wie es immer ist, gab es genügend Menschen, die wollten sich dieser Herausforderung stellen. Es gab dann auch ein Werbevideo dazu und ja, du wirst es jetzt hören. Wie das klang, das sagt schon viel aus.
Und auch auf der Homepage steht zu dieser Experience noch heute Folgendes. Ich habe mal kurz übersetzt. Warnung. McCamey Manor ist kein gewöhnliches Haunted House. Hier handelt es sich um ein interaktives Erlebnis, bei dem du die Hauptrolle in deinem eigenen Horrorfilm spielst. Es erwartet dich eine harte, intensive und wahrhaft beängstigende Erfahrung. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn du bei bester Gesundheit bist. Die letztjährige Attraktion war im Vergleich zur neuen Version von McCamey Manor geradezu harmlos. Dann steht da noch neu 2023 The Descent, das ist das neue Horrorhaus, die nächste Stufe des Survival Horrors. Diese interaktive Horrorshow wurde weiterentwickelt und basiert auf deinen persönlichen Ängsten. Jede Tour ist individuell, kann bis zu 6 Stunden dauern und fordert dich sowohl körperlich als auch mental heraus, bis du deinen persönlichen Breaking Point erreichst. Wichtiger Hinweis steht da noch, trag keine teure Kleidung und bring nichts mit, was nicht nass oder kaputt werden darf. Wer sich unruhig verhält, wird ohne Diskussion von der Tour ausgeschlossen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen nicht teilnehmen und werden vom Gelände verwiesen. Zum Ablauf. Beim Check-in musst du einen gültigen Ausweis vorlegen. Der Prozess zur Unterzeichnung des Verzichtsformulars für The Descent dauert ungefähr 2 Stunden. Pro Woche gibt es nur eine Vorführung das ganze Jahr über. Bestimmte Anforderungen müssen erfüllt sein, um überhaupt an der Tour teilnehmen zu können. Denk an die üblichen Haunted Houses oder Halloween-Theme-Parks, die du kennst. War es wirklich interaktiv und gruselig? Im neuen McCamey Manor wirst du einen Nervenkitzel erleben, den du noch nie zuvor verspürt hast. Hier wirst du an deine Grenzen geführt, körperlich und geistig. Und falls es dir zu viel wird, kannst du jederzeit aufgeben. Und diesen Satz, dass du jederzeit aufgeben kannst, den merken wir uns jetzt mal.
Okay, aber was genau unterscheidet diese Horrorattraktion von dem, was wir kennen, was für uns normal ist in solchen Geschichten? Und genau dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Wie kann aus einem harmlosen Halloween-Event die wohl brutalste Horrorattraktion der Welt werden? Wer ist der Mann hinter dieser ganzen Sache? Was steckt wirklich hinter der Idee? Mach dich jetzt also bereit für die erschreckende Geschichte von Russ McCamey und seiner Manor.
Bevor wir hier zu den Aktivitäten der McCamey Manor Tour kommen, sollten wir uns Russ McCamey mal genauer ansehen. Der kam als Russ Allen McCamey am 28.01.1959 in Fullerton, Kalifornien auf die Welt und entwickelte bereits in frühen Jahren eine Begeisterung für Halloween und Horror. Als Kind spielte er den anderen Kindern gerne Streiche und er liebte es einfach, jeden zu erschrecken. Im Alter von 12 ließen sich dann seine Eltern scheiden und er wohnte fortan bei seiner Mutter. Zu seinem Vater brach er den Kontakt aber nie ab und beide pflegten auch weiterhin ein gutes und enges Verhältnis.
1977 machte Russ dann seinen Abschluss an der Sunny Hills High School, wo er während der Schulzeit auch weiterhin seiner Leidenschaft nachging. In Theatergruppen war er als Schauspieler aktiv und besonders Horrorstücke hatten es ihm angetan. Nach der Schule wollte er es seinem Vater gleich tun und so ging Russ McCamey 1979 zu den Marines. Und selbst in dieser strengen, strikten Umgebung auf einem Schiff erschuf er in den kleinen Kabinen zu Halloween ein kleines Haunted House zur Unterhaltung seiner Kameraden und natürlich auch für sich selbst.
Ja, und seine Liebe für Halloween und Haunted Houses zog sich eigentlich durch sein ganzes Leben. Ab 1989 verwandelte er dann auch sein eigenes Haus jedes Jahr zum 31.10. zu einer Attraktion. Jeder, der Lust hatte, durfte zu ihm kommen und sich erschrecken lassen. Es war ein sogenannter Homehaunt, eine nette und sehr detailverliebte Angelegenheit, bei der alle, auch Kinder, viel Spaß hatten. Russ bastelte viele Requisiten selbst und es erfreute ihn, immer mehr Effekte und Highlights in sein eigenes Haunted House einzubauen. Soweit also so normal und ja auch nett. Russ McCamey war einfach ein Horror-Enthusiast und Halloween-Liebhaber, so wie wir eigentlich alle. Doch das sollte in späteren Jahren ins Extreme überschwappen.
Während also alles erstmal sehr normal verlief, gab es dann einen großen Verlust für ihn. Das war 1992, da verstarb sein Vater. Das war für Russ nur schwer zu ertragen. Der Verlust war für ihn einfach zu groß und der Tod hinterließ Spuren bei dem damals 33-Jährigen.
Ja, und während er den Verlust verarbeitete, zog Russ dann mit seiner Freundin Linda Sargent 1996 nach San Diego in Kalifornien. Die beiden schlossen die Ehe und bekamen eine gemeinsame Tochter namens Lindsay. In diesem Haus der Familie entstand dann auch die erste offizielle McCamey Manor, was auch erstmal wieder ein klassisches Haunted House war. Doch von Jahr zu Jahr wurde mehr in die Halloween-Idee gesteckt und auch die Zeiträume verschoben sich. Während zu Anfangs ja nur an Halloween selbst, also am 31.10. diese Show im Haus veranstaltet wurde, wurde dann aus einem Tag zwei, dann drei und dann eine ganze Woche. Und die Leute liebten die McCamey Manor. Doch dann ging die Ehe in die Brüche und das Paar trennte sich in den frühen 2000ern.
Daraufhin kam Russ mit seiner langjährigen Freundin Carol Schulz zusammen und sie wurde nicht nur die neue Frau an Russ' Seite, sondern auch ein aktiver Businesspartner für das McCamey Manor Projekt. Sie half bei dem Aufbau und wurde zu einem wichtigen Part bei der Umsetzung der Horrorattraktion.
Während des Aufbaus schied Russ dann nach 23 Jahren bei der Marine vom Militär aus, um sich mehr seinem neuen Projekt zu widmen. Wichtig ist hier vielleicht zu sagen, dass Russ McCamey während seiner aktiven Zeit bei den Marines Techniken erlernte, die möglicherweise zu seinem späteren Hang zu extremen und manipulativen Methoden führten.
Um sich sein Haus so zu erschaffen, wie er es wollte, verdiente er sich fortan Geld mit Entertainment-Engagements für Hochzeiten und als Veteranenberater. Er und Carol erschufen das Horrorhaus nach dem Vorbild von 1989, also dem ursprünglichen Halloween-Haus von Russ. Nur dieses Mal eben nicht kinderfreundlich und viel extremer und unheimlicher. Die Attraktion bestand aus 9 Räumen. Für die ganze Ausstattung wurden rund 30.000 US-Dollar investiert. Umso verwunderlicher war es, dass Rust nicht mit Geld bezahlt werden wollte. Von Anfang an nicht. Er bat seine Kunden immer darum, als Eintritt Hundefutter mitzubringen. Das gab er dann als Spende ans örtliche Tierheim ab.
Die Tour durchs Haus wurde zu Anfang als Zweier- und Dreiergruppen durchgeführt. Die Führung übernahm Rust selbst und es kam total gut an. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich seine Attraktion zu dem wohl angesagtesten Haunted House in ganz Amerika. Doch das reichte Rust nicht und er entwickelte immer extremere Ideen für seine Attraktion. So kam ihm zum Beispiel die Idee, einzelne Personen zu isolieren und sie in Käfige oder in einen Sarg zu sperren. 2007 wurde sein Homehound dann auch auf YouTube gefeatured. Und das klang so.
I'm Rust McCamey.
This is McCamey Manor.
It's time to play.
Each room is different. Each room's got its own effects, its own sound. We get people wetting their pants. I had one guy have a heart attack. We had folks just go nuts.
Oh my God! Boom!
Prepare to witness death.
Das war übrigens das erste Video, das auf dem Kanal von McCamey hochgeladen wurde. Ein Kanal, der das ganze Thema in die Öffentlichkeit getragen hatte und der für Rust selbst ein wichtiger Teil seines Lebens wurde, da er sich selbst vermarkten wollte. Aus der Woche Haunted Home wurde dann 2008 sogar der ganze Oktober. Man konnte also dabei zusehen, wie es von Jahr zu Jahr wuchs und auch immer ausgefallener wurde.
Ab dann wurden auch direkt Videos von ihm selbst auf YouTube gestellt und ja, was soll man sagen, Erschrecken und gute Umsetzung in allen Ehren, aber es wurde schnell klar, dass im McCamey Home mehr als das passierte. Es war extremer. Man wurde angepackt und es war keine Seltenheit, dass man sehr verdreckt wieder rauskam. Ein Umstand, der jetzt nicht normal ist. Spätestens bei der Aussage, sie müssen krabbeln oder werden nass, ist die Grenze für gewöhnlich in solchen Attraktionen erreicht. Kunstblut auf der Kleidung ist definitiv nicht üblich, doch bei Rust war das quasi das Pflichtprogramm.
Ja, und genau ab diesem Jahr konnte man die Verwandlung auch wirklich spüren. Denn es war zu extrem, viel zu extrem für die breite Masse. Also wurden die Leute angesprochen, die sogar lange Strecken auf sich nahmen, um das krasseste Haunted House der Nation, vielleicht sogar der Welt zu erleben. Und es war auch dieser Punkt, an dem es für Rust kein Zurück mehr gab. Jetzt musste man niemanden mehr berücksichtigen. Jetzt standen die Türen für alles Extreme und Ausgefallene sperrangelweit offen.
Und mit extrem meinen wir, dass man zum Beispiel in einen Wassertank geschubst wurde und ein Gitter darüber geschlossen wurde. Und es kein vorsichtiges Tasten gab. Es war die Full-in-Action, die irgendwann sogar mit verbundenen Augen und absoluter Auslieferung einherging. Doch auch das alles sollte nur der softe Anfang der Horrorattraktion sein, die später berühmt-berüchtigt wurde. Es wurden Tiere wie Spinnen eingesetzt, die den Gästen auf das Gesicht gesetzt wurden und die typische 10-Minuten-Attraktion wurde zu einem stundenlangen Erlebnis erweitert.
Und so wurde das eigentliche Haunted House über die Jahre zur Full-Body-Horror-Experience. Das ging so bis 2015. In diesem Jahr verlor Rust McCamey seinen Job. Er wollte das aber nutzen und voll in sein Hobby einsteigen. Er startete die sogenannte McCamey Chamber und bot die Attraktion mit mehreren Darstellern und Einzel-Experience ganzjährig an den Wochenenden an. Er stellte sogar ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar in Aussicht, sollte jemand seine Tour ganz durchhalten. Aber Spoiler, er tat natürlich alles dafür, dass das niemand schaffte. Eigentlich wollte er auch mit einer neuen Location in San Diego so richtig aufdrehen. Alles noch besser, noch größer, noch radikaler und unheimlicher. Doch die Kosten in Kalifornien sind für alles ziemlich enorm und so musste Rust einsehen, dass es viel zu teuer war, das Ganze in San Diego auf die Beine zu stellen. Hinzu kam auch, dass seine Auslegung eines klassischen Haunted Houses auch für die Behörden etwas zu weit ging. Er hatte durch seine Aktivitäten mit vielen Menschen zu tun, die ein ganz besonderes Auge darauf hatten, was sich in der McCamey Manor so abspielte. Und obwohl es Rust liebte, im Mittelpunkt zu stehen und deswegen diese YouTube-Videos hochlied, um zu beweisen, wie krass es bei ihm zuging, führte genau das zu einer Aufmerksamkeit, die dann zu Problemen führte.
Denn eines wurde irgendwann klar. Was Rust da tat, war nichts anderes als Folter. Eine Folter, für die man sich freiwillig anmeldete und bei der man im Vorfeld jegliche Rechte abtrat. Mit der sogenannten Waiver, einer Verzichtserklärung, erklärten sich die Teilnehmer einverstanden, im Falle von Verletzungen oder sogar des Todes, dass sie dann keine Ansprüche geltend machen konnten und dass sie niemanden verklagen konnten. Doch diese Waiver war kein einfacher kleiner Zettel, den man eben mal so unterschreibt. Wer die Chamber Experience von Russ miterleben wollte, musste viel Geduld mitbringen. Allein das Unterzeichnen der Verzichtserklärung, die Russ auch oft filmte, das dauerte Stunden.
In dieser Verzichtserklärung gaben die Teilnehmer ihr Einverständnis, dass sie in McCamey Manor psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt werden konnten. Ihnen wurde klargemacht, dass die Experience bleibende Schäden, Narben oder sogar den Tod zur Folge haben könnte. Außerdem mussten sie ein aktuelles psychologisches Gutachten einreichen, das ihre mentale Stabilität bestätigte. Das Mindestalter lag bei 21 Jahren. Für 18- bis 20-Jährige war die schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig.
Laut einem Interview mit der Daily Mail behauptete Russ, er wähle seine Teilnehmer sorgfältig aus und führe vorab mehrtägige Gespräche mit den potenziellen Besuchern. Trotzdem kam es zu extremen Vorfällen. So erlitt ein Teilnehmer nach der Tour einen Herzinfarkt und verstarb. Als Russ darauf angesprochen wurde, kommentierte er lediglich, wie aufregend das sei. Er sah darin eine Bestätigung, wie extrem seine Manner sei und dass der Betroffene offenbar zu schwach gewesen sei.
Nach diesem tragischen Vorfall wurde auch angeblich ein Sanitäter vor Ort verpflichtet. Zudem wurde ein Safe Word eingeführt. Doch selbst das wurde laut Berichten oft erst nach mehreren Minuten akzeptiert, was für viele Teilnehmer den Horror nur noch verstärkte. Und das unterscheidet McCamey Manor schon mal enorm von allen anderen extremen Horror-Experience. Denn ja, es gibt sowas natürlich nicht nur dort, aber so ein Safe Word, das ist Gesetz, das muss eingehalten werden. Egal, wie man sich selbst an die Grenzen pushen will. Und hier liegt meines Erachtens auch der Unterschied und macht eine persönlich gewollte Erfahrung, wie auch immer die aussehen mag, zu einer Straftat. Denn wenn ich nicht mehr in der Lage bin, frei zu entscheiden oder sofort abzubrechen, dann sprechen wir hier von Missbrauch.
Das war also die neue Art der Attraktion für Russ. Und ich glaube, wir alle bezweifeln stark, dass immer alle Leute wirklich wussten, worauf sie sich einließen. Denn anstatt Spaß und Nervenkitzel, da wurden sie schlichtweg gefoltert. Denn sie wurden während der Tour in der McCamey Manor gewaterboardet, sie wurden geschlagen, beschimpft und vollumfänglich erniedrigt. Manche mussten ihren Urin trinken, andere wurden fast umgebracht. Es wurden Haare abrasiert, Zähne gezogen, also es war wirklich hart.
Was uns zu einem sehr bekannten Bericht aus 2016 und zu Laura Brotherton bringt. Sie wurde direkt nach ihrem Besuch in der McCamey Manor, also nach ihrer Tour, wie viele andere auch, gefilmt. Man sieht sie schlimm zugerichtet in einem Hotelzimmer stehen. Ihre Haare sind abrasiert, sie sagt, sie ist verletzt und weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, ob ihre Nase gebrochen ist.
As you can see by the way I look, this is no joke. It's no laughing matter. For all of you that really want to do this, trust me, you don't. You do not want to do this. It's terrifying. It's so hard. I can't really explain what I went through, but let me tell you, it was crazy.
Es ist also schwer zu glauben, dass jemand solche Schmerzen erlitten hat und wirklich Spaß haben konnte. Sie dankt sogar anschließend allen Beteiligten und sagt sogar, dass sie sie liebt. Man sieht aber Crewmember, der McCamey Manor auch im Hintergrund. Es wirkt einfach alles super surreal.
Erst später fing sie an, darüber zu sprechen, was in dieser Tour wirklich passiert ist und wie traumatisierend es für sie war. Ihr Tape wurde nie veröffentlicht, da hier wohl eine extreme und sehr gewalttätige Tour durchgeführt wurde. Laura befand sich über Stunden im kalten Wasser, wurde schwer misshandelt. Es gibt einen YouTube-Link mit einem langen Interview mit ihr und sie war nicht die erste, die sich öffentlich dazu äußerte, welche kruden Methoden da im Haus am Ende angewendet wurden.
Da sich immer mehr besorgte Bürger gegen ein Verbot für das Haunted House aussprachen, beschloss McCamey dann 2015 den Standort komplett zu wechseln und ganz neu anzufangen. Er versuchte es zuerst in Illinois, um da Fuß zu fassen, aber das scheiterte dann an den Anwohnern, die eine Massenbeschwerde über sämtliche Kanäle wirksam machten. Und so zog McCamey Manor nach Tennessee. Mit Hilfe seiner YouTube-Gemeinde, seiner Veteranenrente und vor allem viel Fundraising gelang es ihm, das Next Big Thing zu machen.
Im neuen Ort Summertown in Tennessee angekommen, ging es genauso hart weiter, wie es in San Diego den Peak erreicht hatte. Und während Carol all die Zeit ja immer mit von der Partie war und bei dem Krankenspiel mitmachte, trennten sich die Wege von ihr und Russ im März 2017. Der Grund dafür war eine Frau namens Holly, die neue von Russ, doch als sich seine ehemalige Freundin verabschiedete, beanspruchte sie auch alles, was sie rund um die McCamey Manor finanziert hatte. Und das war einiges.
Ja, aber das war noch nicht alles. Sie fing nämlich auch an zu reden, nämlich über ihren Ex, nämlich über Russ. Die beiden waren 15 Jahre zusammen und Carol war in vielen Dingen involviert. Sie erklärte, dass Russ nicht nur in der Tour seine dunkle Seite rausließ, sondern auch zu Hause. Es war also nicht alles nur eine Show.
Sie beschuldigte ihn der psychischen und physischen Misshandlung, was wiederum die Tochter von Russ, Lindsay, bestätigte. Lindsay hatte seit ihrem 13. Lebensjahr keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater aufgrund der bizarren Vorkommnisse. Ebenfalls berichtete Carol, dass Russ komische Träume hatte. Er schrie öfter in der Nacht Young Boys und Young Girls. Russ bestritt diese Anschuldigungen und sie führten auch nicht zu einer Anklage. Zumindest noch nicht.
Russ versuchte dann also, die Männer wieder so zu gestalten, wie sie war, bevor Carol raus war. Dabei half ihm besagte Holly. Die beiden lernten sich übrigens kennen, da Holly ein Fan von Russ und der McCamey Manor war. Sie reiste extra aus Vietnam an, um ihn zu sehen und blieb dann 2 Jahre bei ihm. Bis 2019, dann ging auch sie. Und auch sie berichtete Ähnliches über Russ McCamey wie seine Ex-Freundin. Es wirkte also immer mehr so, als wäre Russ im Allgemeinen ein manipulativer und aggressiver Mensch. Sie sagte übrigens auch öffentlich aus, dass sie immer ein Auge auf ihn haben musste, weil er Kindern massiv nachgestellt hätte. Sie nannte ihn einen passiven Pädophilen. Sie warf ihm ebenfalls körperliche und seelische Misshandlung vor.
Diese ganzen privaten Anschuldigungen hielt Russ McCamey aber nicht davon ab, mit seiner Manor weiterzumachen. Er öffnete weitere Locations in Nashville und Alabama, die das ganze Jahr geöffnet hatten und laut Website eine Show pro Woche lieferten. Doch das Internet ist das Internet und seit Jahren gibt es vor allem YouTuber, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Russ zu stürzen und die McCamey Manor zum Schließen zu zwingen, und das zog seine Kreise.
So ermittelt zum Beispiel seit 2023 der Generalstaatsanwalt von Tennessee gegen Russ McCamey und dessen Aktivitäten. Im Sommer diesen Jahres, also 2024, wurde er dann auch auf seinem Anwesen in Tennessee festgenommen. Der Grund dafür waren aber nicht seine Touren, sondern seine 25-jährige Freundin Cheyenne Williams. Er soll sie angegriffen haben und sogar wegen eines mutmaßlichen Mordversuches wurde gegen ihn ermittelt. Auch bei ihr steht der Vorwurf der Vergewaltigung und häuslichen Gewalt durch Russ im Raum.
Er kam auf Kaution frei, durfte sich seiner Ex-Freundin aber nicht nähern. Am 4. September wurden dann alle Anklagen fallen gelassen und Russ fühlte sich so sicher, dass er dazu etwas postete. Zum heutigen Zeitpunkt gibt es die Website und die Touren noch. Allerdings gibt es auch eine laufende Petition zur Schließung seiner Häuser, die bereits mehr als 190.000 Unterschriften umfasst. Russ McCamey genießt keinen guten Ruf mehr und alle wissen, was die Horrorattraktion eigentlich ist. Nichtsdestotrotz kommen immer noch Leute.
Die Frage, die sich hier immer stellt, ist, wieso macht McCamey das umsonst? Warum der ganze Aufriss? Und hierzu haben wir in der Creepy ja schon mal über die Red Room-Theorie gesprochen. Ich habe dazu damals einen Eintrag auf Reddit gefunden, wo es darum ging, dass es Gerüchte gab, dass Russ sein Geld durch den Livestream der Touren an bestimmte Leute verdient, die dann darüber entscheiden dürfen, wie gefoltert wird. Hier war damals von Taiwan und Las Vegas die Rede, dass dorthin der Livestream übertragen wird. Das soll angeblich auch in der Waiver aufgeführt werden. Bestätigt hat das aber noch keiner so wirklich. Also es ist und bleibt ein Gerücht.
Wie vorher schon angesprochen, gibt es aber viele YouTuber, die über ihre Erlebnisse vor Ort sprechen. So zum Beispiel auch YouTuberin Gabs. Sie besuchte 2014 McCamey Manor und berichtete erst 5 Jahre später über ihre verstörende Erfahrung. Laut Gabs begann die Attraktion, indem sie mit verbundenen Augen in die Manor geschleppt wurde. Ihr erster Eindruck war Russ mit einer Stirnlampe und einer Kamera. Russ erklärte ihr, dass die Show für Zuschauer in Las Vegas gefilmt werde. Die könnten entscheiden, was mit den Teilnehmern geschehe. Ein Hinweis auf das Red Room Gerücht. Sie wurde dann gefesselt und in einen Kühlschrank gesperrt. Nach einer Stunde Dunkelheit und Enge erlitt sie eine Panikattacke. Russ öffnete schließlich die Tür und beobachtete sie mit offensichtlicher Freude. Die Tour endete und Russ gab sich plötzlich wieder als freundlicher Gastgeber. Gabs reflektierte Jahre später, dass sie zu naiv war und dass Rusty manipulierte, um Kritikern entgegenzuwirken. Diese Manipulation hat er laut der YouTuberin bei mehreren Teilnehmern angewendet. Die Videos, die auf dem offiziellen YouTube-Kanal von McCamey Manor verfügbar sind, die zeigen jedoch nur bearbeitete und abgemilderte Szenen. McCamey behauptet, die schlimmsten Teile seien top secret. Es wird spekuliert, dass die vollständigen Videos auf dem Dark Web zugänglich sein könnten, was die morbide Faszination um McCamey Manor weiter verstärkt.
Ja, es gibt zu diesem Thema wirklich hunderte spannende Videos im Netz, so zum Beispiel auch vom Channel Reckless Ben. Der ist für seine investigativen Videos bekannt und in 2023 wollte er sich bei McCamey Manor einschleusen. Ben entschied sich damals, McCamey Manor zu infiltrieren und die wahren Praktiken und Geheimnisse der Einrichtung aufzudecken. Er lud dazu eine ganze Reihe von Videos hoch und hat quasi alles dokumentiert und seine Erfahrungen mit dem Netz geteilt. Er hat angeblich auch einen Stick mit Aufnahmen geklaut, die sollen die wahren Foltermethoden zeigen. Doch seine Videos führten dann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit Russ, der eine Veröffentlichung auf jeden Fall nicht wollte und es kam zur Anklage.
Auch Hulu hat letztes Jahr eine Doku rausgebracht, in der es um das Haunted House geht. Sie trägt den Namen Monster Inside.
McCamey Manor billed itself as the most extreme haunted house in the world.
Got this, okay? Got it.
I am here because I want everyone to know the truth on Russ.
You made a big mistake.
Under the law, even if they have signed a waiver, it's a violation of your consent if that control of your consent is actually taken away.
It's not going to shock me if someone dies one day.
Come on, everybody. Come on in.
Die Bilder und Videos sind echt mal ganz interessant zu sehen, um sich ein Bild von der Geschichte zu machen, was da wirklich abläuft.
Was ist denn deine Theorie, Wolfi? Warum macht dieser Mann das?
Naja, es kann ja am Ende nur das Ergötzen sein, in erster Linie an dem, was da passiert. Diese Machtspielchen, die man sonst vielleicht im kleineren privaten Kreis auslebt, macht man so auf eine, ja, andere Art und Weise. Irgendwann kam sicherlich der Punkt dazu, dass man mit der Nummer auch Geld verdienen kann. Deswegen finde ich diese Theorie nicht weit hergeholt, dass es vielleicht einzelne zahlende Personen gibt, die dann mitentscheiden können, was mit den Personen geschieht. Also am Ende eine Machtfantasie, die auf eine ganz spezielle Art und Weise ausgespielt wird.
Das glaube ich auch. Ich glaube, da hat sich so eine Faszination über die Jahre hin weiterentwickelt und es wurde immer extremer und es wurde immer krasser. Und ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, wenn du ein Horror-Event machst, dass die Leute sagen, na, das war jetzt aber nicht so gut oder das sah unrealistisch aus. Und dass man dann da vielleicht in so eine Art, ja, richtigen Strudel kam, aus dem man dann auch nicht mehr rauskam, das mal zu differenzieren, was ist jetzt eigentlich was. Und seine Praktiken und seine Methoden aus der Army, die haben da auf jeden Fall mit reingespielt. Also es redet jeder davon, der über ihn spricht, der ihn schon mal kennengelernt hat, wie manipulativ das er war oder ist. Und jetzt mal diese ganzen anderen Anschuldigungen beiseite gelegt, ist alleine schon das, was da drin passiert, Waiver hin oder her. Ich finde es ein bisschen schwierig, ne? Also wie gesagt, ich gehe auch gerne in so Haunted Houses und lass mich super gerne erschrecken. Aber ja, immer nur mit dem Hintergrund. Ich kriege jetzt einen Nervenkitzel, ich kriege jetzt so einen Kick, aber ich kann die nur genießen, weil ich weiß, dass ich eigentlich absolut sicher bin, dass mir nichts passieren kann. Es ist alles Fun and Games. Aber wenn diese Grenze überschritten wird, dann finde ich schon sehr fraglich, ob so eine Waiver dann überhaupt greifen sollte. Weil wenn du jetzt heute unterschreibst, dass du damit einverstanden bist, dass dich jemand umbringt, schützt es dich ja auch nicht vor Strafe. Also weißt du, was ich meine? So funktioniert das nicht. Und wenn da gefoltert wird, und also wie gesagt, dieses eine Video, ich pack die ganzen Links einfach mal in die Beschreibung vom Podcast heute, wie die aussah, diese Laura. Also ganz schlimm und auch dieses Nägel abziehen, Zähne ziehen, Haare abrasieren, Knochenbrüche. Also alles ist einfach alles too much und ich verstehe, wenn Leute an ihre Grenzen gehen wollen, aber doch nicht, wenn das irgendwie, also wenn du körperlich verletzt wirst und also von der mentalen Ebene will ich jetzt gar nicht sprechen, weil da reichen schon andere Sachen aus. Das ist einfach Folter, das ist einfach richtig klassische Folter, was der Mann da treibt.
In Ansätzen kann ich das ja alles erstmal noch nachvollziehen und sogar okay finden, dass man so ein Szenario in Richtung Extreme ausbaut. Aber der größte Punkt ist und bleibt dabei, dass man 0,0 einschätzen kann, was mit einem in so einer Extremsituation passiert. Und da kannst du noch so viele Seiten unterschreiben, da kannst du dich noch so mit vielen Leuten unterhalten haben im Vorfeld, da kannst du noch so vielen Leuten zugeguckt haben oder was weiß ich, was solche Extremsituationen mit dir machen. Selbst wenn du glaubst, vielleicht es wollen zu würden in gewissem Ausmaße, das kannst du nicht einschätzen. Und da sind wir noch nicht mal bei diesem Safe Word, das nicht eingehalten wird, sondern das kannst du nicht einschätzen. Deswegen kann so ein Vertrag auch nicht Grundlage sein für das, was da passiert. Dass das Safe Word dann etabliert wurde, okay, aber dass das dann auch noch rausgezögert wurde zumindest und nicht sofort zur Anwendung kam, das ist dann nochmal dieses Top-Level auf dem eh schon zu weit gegangen.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, dass so ein Haus, und das verstehe ich ja auch nicht, weil am Anfang war es ja wirklich so eine Boo-Attraction, also so wirklich so ganz klassisch für Kinder und so dieses typische Nachbar nimmt Halloween ein bisschen zu ernst und gibt ein bisschen zu viel Kohle für Dekoration aus und ist da ein bisschen zu sehr into zu sowas. Also wie dieser Schritt passieren konnte über diese Jahre. Und wie gesagt, ich habe mir ja früher schon, also ich glaube schon bestimmt schon seit 10 Jahren oder so, dass ich diese Männer kenne und die YouTube-Videos dazu gesehen habe, und da gibt's ja auch einen, ich glaube, der ist aus Neuseeland angereist oder so. Also diese ganze Experience da, wo ich mir immer dachte, ja, Leute, so, ich weiß ja, wie das ist, ne? Man verkauft es nach außen hin, aber im inneren Kern weißt du trotzdem alles safe, also sieht krass aus und ist heftig und es wird heftig verkauft. Aber ich dachte schon, dass das sehr gut abgesichert ist, dass es eben auch medizinisches Personal vor Ort gibt, was ich dann durch ein Interview mit Laura, das du auch nochmal nachgucken kannst, packe ich dir auch in die Beschreibung, wo sie gemeint hat, die haben auch behauptet, da wäre jemand da, aber das war irgendwie nur Carol oder die Frau oder eine Freundin und die war gerade erstmal in der Ausbildung. Also da war überhaupt nichts Professionelles dahinter und ich glaube, dass die sich da selber mal ganz schön über ihre eigenen Grenzen gepusht haben und sich dann vielleicht auch gar nicht mehr so gekannt haben selbst, ne? Also dass die vielleicht in dieser Situation, was das auch mit dir macht, wenn du die Macht über eine fremde Person hast, weil die das ja so will, ich will gar nicht wissen, wie ausgeufert das alles ist und warum dann manche Sachen auch nicht hochgeladen wurden, klingt für mich alles super fishy. Also wie gesagt, ich habe es nie verstanden, warum sich Leute da anmelden. Ich fand es super krass. Ich weiß auch noch eine Zeit, da wurde er einfach so verkauft, ach, der ist so nett und ist ein Veteran und der nimmt ja nur Hundefutter und eigentlich ist das voll der nette Kerl und so. Und wie sich das denn alles dreht, finde ich richtig krass. Und ich hoffe auch, ganz ehrlich, dass die Leute, die sich da vielleicht anmelden, weil sie es irgendwie witzig finden oder sich denken, sie sind besonders hart, dass die davon Abstand nehmen, weil wenn keiner mehr kommt, dann wird das Ding auch ganz schnell eingestampft, glaube ich.
Ich kann ja nicht richtig nachvollziehen, dass es grundsätzlich erlaubt ist. Also klar, Verzichtserklärung hin und her, aber genau wegen den Argumenten, die du angeführt hast, die ich vorhin noch angeführt habe, das sollte doch theoretisch, gefühlt zumindest ausreichen, um zu sagen, nee, sorry, ist nicht, das darfst du nicht machen.
Möchte man meinen. Aber es ist wahrscheinlich auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Deswegen hat er in Kalifornien dann wahrscheinlich auch Probleme gehabt. Tennessee nimmt es vielleicht nicht so eng, obwohl ja die Staatsanwaltschaft schon eingeschaltet wurde. Ich glaube, dass man, also der wurde jetzt exposed, Punkt. Das ist 2024, du kannst so eine Scheiße halt einfach nicht mehr machen. Und ich bin mir sicher, dass wenn er das nicht online hochgeladen hätte, dann wäre das auch ganz schwer nachzuvollziehen. Aber er hat so, es ist so eine Rampensau, der will ja, der hat sich ja nicht umsonst gefilmt. Deswegen hat er ja damit angefangen. Der hat den Leuten die Kameras ins Gesicht gehalten und wollte einfach nur das noch so drastisch darstellen, wie es möglich war und so drastisch, wie es ging, um einfach guten YouTube-Content zu produzieren oder Videomaterial für wen auch immer, für was auch immer zu produzieren, und darum ging es ihm letztendlich. Das ist halt so ein Selbstdarsteller und der wird erst aufhören, wenn er weggesperrt wird, meiner Meinung nach.
Ja, spannend. Krass, dass es sowas geben kann, krass, dass es sowas gibt und noch krasser, dass es Freiwillige gibt, die da immer wieder hingehen, trotz aller Geschichten, trotz allem, was man weiß. Also ja, mal wieder ganz viel Kopfschütteln heute, ne?
Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend und will mir auch unbedingt die Doku auf Hulu noch angucken. Die konnte ich leider noch nicht gucken, musste erst noch das Abo abschließen. Aber an sich auch wieder so ein richtig krasses Rabbit Hole, das da entsteht. Und ich habe auch mit Philipp, mit unserem Werkstudenten, da drüber gesprochen. Der hat sich da auch eingefuchst und der meinte dann auch so, krass, krass. Und ich habe jetzt das noch gefunden und dieses und jenes. Und dann hat er mir immer Interviews in so ein Dokument und so mit reingeschubst. Also großer Shoutout auch an ihn. Der hat auch ganz viel angeguckt und recherchiert. Ich finde schon, das ist total einnehmend, dieses Thema. Und ich glaube, wenn du da auf Reddit unterwegs bist, wie gesagt, ich bin da damals auch reingefallen, so, hey, ich habe das gesehen, da gibt's eine Waiver und so. Krasses Thema auf jeden Fall, weil ich glaube, man das einfach nicht nachvollziehen kann, wie sowas möglich ist.
Es, was mich interessieren würde, nehmen wir mal an, es gab wirklich die Leute, die zugeschaltet waren live und entscheiden konnten, was mit den Leuten passiert. Mhm. Und natürlich, wenn wir zwei uns jetzt unterhalten oder mit irgendjemand, der creepy ist, natürlich würde man sagen, ja, natürlich würde man ein bisschen damit spielen, aber man müsste ganz schnell seine Grenze und dann würde man aufhören. Mhm. Würden wir sicher einfach so aufhören? Also man hat so viele Experimente gemacht in der Richtung, in der Macht so schnell missbraucht wurde. Zuletzt war wieder so eine Kunstinstallation, in der sich eine Frau einfach hingestellt hat, dass man mit ihr machen konnte, was man wollte. Und wie schnell das ausgeartet ist.
Ja, die ist mir auch gerade eingefallen.
Unfassbar. Also ich hoffe natürlich, dass ich reagieren würde, wie ich hoffe, dass ich reagieren würde.
Ja.
Aber sicher sagen kann das wahrscheinlich keiner von uns, oder?
Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also ich glaube, wir schon.
Also ich hoffe es.
Aber ja, ich finde allgemein so Dynamik, die entsteht, wenn Leute Narrenfreiheit haben, immer ganz, ganz gefährlich. Aber an diese Kunstinstallation musste ich auch sofort denken, als du angefangen hast zu reden und dachte mir so, ich traue Menschen immer alles zu, weil people are shit. Ganz ehrlich.
Ja,
so, und
leider war.
Es ist leider so. Und deswegen, ja, krass. Und eigentlich sollte man das wirklich unterbinden. Also wie gesagt, Haunted House in allen Ehren. Und dass mal irgendwas ein bisschen extremer ist als das andere. Ne? Wir haben ja da alle unterschiedliche Stufen. Aber wie gesagt, sobald du wirklich misshandelt wirst oder dir Schmerzen zugefügt werden, sollte da definitiv die Grenze erreicht sein. War das eine gebührende Geburtstagsfolge?
Natürlich ist es eine gebührende Geburtstagsfolge, weil wir hatten genau das, was man von einer Creepy-Folge erwartet, nämlich ein Thema, was einem zum Nachdenken bringt, ein Thema, was irgendwie auch heftig ist und ein Thema, das man noch so ein bisschen mitnimmt und im Kopf rumträgt, wie jetzt eben dieses Horrorhaus hinten raus. Und ich glaube, Spaß hatten wir auch ein bisschen heute.
Durchaus, durchaus. So, und jetzt würde ich sagen, weil du nicht hier bist, können wir kein Bier zusammen trinken,
nee.
Aber da macht sich jetzt jeder eins noch auf und dann stoßen wir nochmal auf 4 Jahre Creepy Hour an. Und in dem Zuge auch nochmal ein fettes, fettes Dankeschön an dich für den ganzen Support, für alle Nachrichten, für all die Liebe, für alle Downloads, für immer zuhören und jeden Freitag am Start sein, weil ohne dich könnten wir das alles hier nämlich gar nicht machen. Also lieber Creepy Hour Hörer, liebe Creepy Hour Hörerin, fühl dich gedrückt, egal wo du auf dieser Welt sitzt. Und es freut uns sehr und es macht uns sehr stolz, dass wir dich seit 4 Jahren entertainen dürfen.
Und apropos Lachen, wir machen unseren Spruch hinten raus und dann würde ich an deiner Stelle noch ein bisschen dranbleiben für ein paar schöne Outtakes.
Viel Spaß damit und in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören.
Bleib gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on. Bye bye.
Und los geht's.
So. 1, 2, 5, 19. Check, check.
Bist du ready?
Ich bin sowas von ready.
Ich habe auch noch gar nicht aufgeteilt, deswegen müssen wir mal gucken, wie sich... Also ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass das gar nicht geil wird in unserer Verfassung. Aber let's give it a try.
Hallo und herzlich willkommen im Creeptober in der Creepy Hour.
Oh mein Gott, er will mich töten. Nein, 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 nein. Aus vollem Halse schreit... Stell mir vor, wir müssen Pornos synchronisieren.
Nein, nein, nein. Ja, ja, ja.
Das meiste waren Essenstände mit Schmalzkuchen, Gebäck, Wurst und Spa.
Spawnfäckel? Du, ich glaube, nein, da haben wir mal Spawnfäckel zum Abendessen gehabt.
Guck mal, Werner.
Joni.
Hilfe, Hilfe! Jetzt so eine gute Horrorfilmdarstellerin. Oh nein, please don't kill me,
zumindest
Mr. Ghost.
Zumindest in 80s Trashfilm.
Stasko Stravke. Stasko Stravke.
Tasso Stratovic. Nein.
Nein.
Tasso.
Tasso Stavrakis.
Was ist das für ein Landsmann?
Ich glaube Grieche.
Tasso Stavrakis.
Tasso
Stavrakis.
Tasso Stavrakis. Stavrakis. Und will sie supernatural-mäßig verbrennen. Doch dagegen hat wohl der Geist von... Ach, fuck. Prof. Karloff, ne?
Prof? Aber Preuß auf Prof?
Mm-mm.
Boah.
Fuck!
Preuß.
Ich hasse es, wenn der das macht.
Die haben aber echt komische Namen.
Ja, Prof. Karloff war...
Brockerloff.
Boris Karloff, ich voll
Idiot. Boris? Also.
Genau auf die Haustür zu, die sich wie ein Rettungsanker direkt vor mir abzeichnet.
Michelle!
Ich schwör, wenn uns irgendjemand beobachten würde, wir würden eingeliefert werden. Eingeliefert. Mach jetzt mal meinen Trick. Schluck Wasser nehmen, Kopf über, schlucken. Machst du es auch richtig, Wolfram?
Ja.
Holy moly. Es ist sehr schön mit dir, wollte ich nochmal gesagt haben. Macht es sehr viel Spaß.
Ich überlege mir aber, ich glaube, ich brauche noch ein Bier.
Ich sag, es ist schön mit dir, du so das erste Mal Bier. Ich finde es echt.
Ja, das geht ja. Auch immer zu machen.